بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم الله دس الجنيدين بقيمت نعم الله دس الجنيدين دس جنادن فولن بش بتوعي دس كاين قوت كيف أوصى الله ودش بتوعي دس محمد الله سدينا ونزين جزانته Meine lieben Geschwister, heute بإذن الله تعالى beginnen wir mit dem neunten Unterricht zur Erläuterung des Aqidah-Textes von Imam al-Tahawi, eher bekannter Text unter Al-Aqidah al-Tahawiyyah. Und wir sind beim 75. Satz gemäß der deutschen Zählung angekommen. Und wir haben heute vor, vom 75. Satz bis zum 82. Satz vorzuschreiten. Der 75. Satz auf Deutsch lautet: Hoch erhaben ist er über Grenzen, Enden, Bestandteile, Körperteile und Mittel. Beim letzten Mal hatten wir zuletzt gesprochen über unter anderem das Erblicken Allahs, subhanahu wa ta'ala, das heißt Ru'ya, Ru'yatullah, subhanahu wa ta'ala. Und dann haben wir über die Thematik gesprochen, dass man Allah Azza wa Jal nicht wirklich lobpreisen kann und nicht wirklich fernhalten kann von jeglichem Mängel und von jeglichem Übel, wenn man nicht gleichzeitig auch das Ablehnen seiner Eigenschaften und Namen unterlässt und auch das Vergleichen At-Tashbih und At-Tamthil gleichzeitig unterlässt. Das war das letzte Mal, was wir besprochen haben. Und wir haben es dann zusammengefasst, gemäß der Aussage: Denn unserem Herrn ruhmvoll und erhaben ist er, stehen die Eigenschaften der Einzigkeit und Einheit zu. Keine seiner Eigenschaften ist wie eine seiner Geschöpfe. Und wir haben zusammengefasst gesagt, dass wir über Allah Azza wa Jal das sagen, was er und sein Gesandter über ihn gesagt haben. Und ohne diese Eigenschaften Allahs mit den Eigenschaften der Menschen zu vergleichen und ohne sie abzulehnen, ohne sie umzuinterpretieren, ohne nach dem Wie davon zu fragen und so weiter und so fort. Wir glauben an das, was Allah über sich selbst gesagt hat, so wie er es selbst gesagt hat, unter diesen Voraussetzungen, die wir erwähnt haben. Denn wir haben gesehen, im Laufe der Geschichte gab es Menschen, die, wenn Allah über sich selbst im Koran was gesagt hat, diese Aussagen interpretiert haben. Mit anderen Worten, sie haben sie verfälscht. Und sie haben nicht an das geglaubt, was Allah wirklich dort geschrieben und gesagt hat. Einfaches Beispiel dafür: Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass er den Koran herabgesandt hat, dann glauben wir, dass Allah den Koran herabgesandt hat. So einfach ist der Glaube der Muslime. Wenn Allah sagt, dass er mit Moses unmittelbar gesprochen hat, dann glauben wir, dass Allah spricht, wann er will, wie er will, mit wem er will, auf welche Art und Weise er will. Auch wenn wir das nicht begreifen können, erfassen können, dass Allah spricht, trotzdem tut er es. Und gleichzeitig vergleichen wir die Worte Allahs nicht mit den Worten des Menschen. Denn die Worte Allahs sind göttlich und die Worte der Menschen sind Teil des Erschaffenen. Und das Göttliche kann nicht mit dem Erschaffenen verglichen werden. Und so weiter und so fort. Und der Autor, angrenzend oder aufbauend auf der bereits erwähnten Thematik, sagt jetzt diesen folgenden Satz. Und deswegen war das Vorwort jetzt eben so wichtig, damit wir diesen folgenden Satz auch nicht falsch verstehen. Er sagt: Hoch erhaben ist er über Grenzen, Enden, Bestandteile, Körperteile und Mittel. Diese erwähnten Begriffe des Autors: Die Menschen haben darüber drei verschiedene Positionen, die Menschen nehmen von diesen Begriffen drei verschiedene Positionen ein. Das heißt, wenn wir über Allah sprechen und sagen, gibt es über Allah Grenzen, auf Arabisch Had, oder wir sagen über Allah, gibt es über Allah Grenzen, ein anderes Wort im Arabischen wäre das Wort Raya, das spielt alles keine Rolle. Oder wenn wir über Allah sprechen und reden von sogenannten Bestandteilen, Arkan, Plural von Rukn, oder A'da, Körperteile, Plural von Udu, oder Adawat, ist die, was hier übersetzt worden ist mit Mittel. Diese Ausdrücke sind Ausdrücke, die Frage ist, darf man sie in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala verwenden oder darf man sie in Bezug auf Allah nicht verwenden? Denn, worum geht es? Einfaches Beispiel, nehmen wir das Beispiel mit den Grenzen zum Beispiel. Oder noch einfaches Beispiel, nehmen wir das Beispiel mit den Körperteilen. Das Wort Körperteil, darunter versteht man was? Eine Hand, ein Fuß, ein Finger und so weiter und so fort. Die Frage ist, dieser Begriff, kommt er so im Koran al-Karim über Allah vor? Die Antwort lautet nein. Der Begriff Körperteil, Udu, kommt im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam über Allah azza wa jal nicht vor. Und deswegen haben die Gelehrten unterschiedliche Arten, wie sie umgehen mit solchen Begriffen. Die erste Gruppe der Gelehrten, oder sagen wir mal der Muslime allgemein, ja, weil nachher sehen wir, wie wir damit wirklich umzugehen haben, ist, dass sie sagen, diese Begriffe lehnen wir in Bezug auf Allah ab. Wir sagen also, Allah hat keine Grenzen, er hat keine Enden, er hat keine Bestand, er besteht nicht aus Bestandteilen und er besteht auch nicht aus Körperteilen oder aus Mitteln. Wie gesagt, das Problem ist ja, dass diese Worte weder im Koran noch in der Sunna vorkommen. Weder bestätigend noch ablehnend. Wenn sie im Koran vorkämen, bestätigend oder ablehnend, dann würden wir nicht darüber diskutieren. Aber sie kommen eben nicht vor. Deswegen die Frage ist, wie gehen wir mit Begriffen um, die eben nicht überliefert worden sind über Allah subhanahu wa ta'ala. Die erste Gruppe, wie gesagt haben, sie lehnt diese Sachen alle ab. Die zweite Gruppe, schreibt sie Allah zu. Und die dritte Gruppe geht einen Mittelweg. Und sie macht Fallunterscheidungen. Und das ist auch der Weg der uns vorausgegangen rechtschaffenden Menschen. Sie machen Fallunterscheidungen bei solchen Begriffen. Denn grundsätzlich gilt, dass wir Allah nur so beschreiben dürfen, wie er sich selbst beschrieben hat. Das heißt also zum Beispiel, du darfst nur Allah mit denjenigen Namen bezeichnen, mit denen er sich selbst beschrieben hat, bezeichnet hat. Wie zum Beispiel Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah, Al-Wadud, Al-Karim, Al-Jabbar und so weiter und so fort. Die Namen, die Allah bei sich selbst gesagt hat, die darfst du über Allah ebenfalls sagen. Die Frage ist, darf ich Allah auch andere Namen geben, die Allah sich selbst nicht gegeben hat? Die Antwort lautet nein. Die Antwort lautet nein. Denn die Namen, die du Allah zusätzlich geben würdest, sind entweder mangelhafte Namen und dann darf man sie Allah nicht zuschreiben, oder du schreibst Allah einen Namen zu, der dann aber nicht zu den schönsten Namen mehr gehört. Der Name nicht mehr zu den schönsten Namen gehört. Und deswegen begeht man in diesem Fall einen Fehler und darf deswegen über Allah nur das sagen, was er über sich selbst an Namen und Eigenschaften erwähnt hat. Das ist der Grundsatz, der dieser Angelegenheit vorauseilt und auf der wir unsere Antwort oder unsere Fallunterscheidung jetzt im Folgenden aufbauen werden. Also noch einmal, diese Begriffe wie Körperteile, Bestandteile und so weiter und so fort. Die Frage ist, dürfen wir diese Begriffe benutzen, ja oder nein, oder Fallunterscheidung? Und wir machen natürlich eine Fallunterscheidung. Die Fallunterscheidung lautet ganz einfach, diese Begriffe, da sie ja nicht im Koran der Sunna vorkommen, müssen wir denjenigen, der diese Begriffe benutzt, fragen, was meinst du mit diesen Begriffen? Was meinst du mit der Aussage, Allah besteht nicht aus Körperteilen? Wenn er damit sagen möchte, ich will damit sagen, Allah ist nicht so wie ein Mensch, der aus zusammengesetzten Teilen besteht und jeder Teil ist vom anderen abhängig und so weiter und so fort. Wie du als Mensch, du hast ein Herz, du hast eine Lunge, du hast Nieren, du hast eine Leber und so weiter und so fort. Wenn eines dieser Organe fehlt, dann stirbst du. Das heißt, du brauchst diese Organe, um zu leben. In diesem Sinne sagt er zu dir, Allah besteht nicht aus Körperteilen. Dann sagen wir zu ihm was? Dann sagen wir zu ihm, Du hast recht. Allerdings solltest du diesen Begriff nicht benutzen. Denn dieser Begriff ist mehrdeutig und es kann sein, dass jemand es falsch deutet und jemand falsch versteht, was du über ihn gesagt hast. Deswegen, warum benutzt du dann diesen Begriff? Sag doch lieber, wie Allah gesagt hat, Laysa kamithlihi shay. Nichts ist ihm gleich. Und fertig. Weil die koranische Beschreibung Allahs, der koranische Ausdruck über Allah subhanahu wa ta'ala, ist der beste Ausdruck, den du finden kannst. Denn Allah redet ja über sich selbst. Deswegen sollst du nicht philosophische oder scholastische Begriffe benutzen, um Allah subhanahu wa ta'ala zu beschreiben. Sondern es gibt keine schönere Beschreibung, als Allah so zu schreiben, wie er sich selbst beschrieben hat. Wir haben das auch schon am Anfang des Textes kennengelernt, in dem Begriff, wo der Autor Allah als Qadim bezeichnet hat. Qadim heißt auf Arabisch alt. Taban alt, also das ist eine Art der Übersetzung, alt. Natürlich, es gibt niemanden, der älter ist als Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Sinne, weil es ja niemanden gibt, der schon länger lebt als er. Richtig? Nur die Frage ist, warum bezeichnest du ihn mit einem Begriff, wo es im Koran einen besseren und schöneren Begriff gibt? Und zwar Al-Awwal, der Erste. Warum ist dieser Begriff besser als Qadim? Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, weil wir gesagt haben, Qadim auf Arabisch bedeutet eigentlich derjenige, der einer anderen Sache vorausgegangen ist. Das heißt, einer kommt und danach kommt ein anderer. Und der erste von diesen beiden ist der Qadim. Das bedeutet aber nicht, dass vor ihm nicht noch einer gewesen sein könnte. Und deswegen ist dieser Begriff Qadim nicht so schön wie der Begriff Al-Awwal, der Erste. Denn wenn er der Erste ist, dann kann es vor ihm niemanden gegeben haben. Aber wenn du ihn als Qadim bezeichnest, könnte es sein, dass es vor ihm jemanden gegeben hat. Und dieses Beispiel zeigt sehr schön, dass wenn wir die Worte im Koran austauschen durch andere, können wir sehr schnell Fehler begehen. Und deswegen ist es immer am sichersten und am vernünftigsten, dass man sich an die Worte des Koran al-Karim über Allah Azza wa Jal hält und auch über alle anderen Sachen. Denn die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala immer die besten und vollkommensten. Da macht man dabei überhaupt keinen Fehler. Das war der erste Fall. Der erste Fall war was? Ich habe ihn gefragt, was meinst du mit dem Begriff Körperteile? Und er sagt, ich meine damit eigentlich, dass Allah seinen Geschöpfen nicht gleicht. Und dann sagen wir, sehr schön, die Antwort ist richtig, aber bitte dieser Begriff Körperteile, benutzt ihn nicht. Weil es kann sein, dass man darunter etwas Falsches versteht. Was wäre das falsche Verständnis, das man verstehen könnte? Man könnte meinen, dass er sagen will, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Eigenschaften, die im Koran ihm zugeschrieben werden, gar nicht hat. Wie zum Beispiel, wie wir gleich sehen werden, Allah azza wa jal sagt im Koran Karim, ja Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Das heißt, wortwörtlich übersetzt, Iblis, was hat dich davon abgehalten, dich niederzuwerfen vor einer Sache, die ich mit meinen eigenen beiden Händen erschaffen haben. Das heißt, Allah sagt, ich habe Adam Allah hat Adam mit seinen eigenen beiden Händen erschaffen. Also sagen wir glauben, dass Allah Azza wa Jal zwei Hände hat. Aber wie sehen sie aus, wissen wir nicht. Darf man sich davon eine Vorstellung machen? Kannst du nicht, weil du hast sie niemals gesehen. Du kennst auch niemanden, der dir mitgeteilt hat, wie sie aussehen. Insofern vergleich diese Hände nicht, denke nicht an deine Hände, wenn du über die Hände Allahs redest, sondern glaub daran, dass er welche hat, subhanahu wa ta'ala, mit denen er Adam erschaffen hat und mit denen er erschafft, was er will, subhanahu wa ta'ala. Und das bedeutet zu glauben, was Allah sagt, ohne daran zu denken, dass das so ist wie bei den Geschöpfen. Wenn deine Hände sich schon von meinen unterscheiden und deine Hände sich von den Händen eines Tieres unterscheiden, dann unterscheiden sich die Hände Allahs erst recht von seinen Geschöpfen. Das bedeutet es. Aber das könnte man hier drunter verstehen. Wenn man sagt, Allah hat keine Körperteile, könnte man verstehen, dass der Autor meint, Allah hat keine Hände. Und deswegen sagen wir, wenn er diese Bedeutung meint, dann ist die Bedeutung natürlich falsch. und zusätzlich ist der Ausdruck zu vermeiden. Klar? Entweder ist also, der Ausdruck ist immer falsch. Solche Ausdrücke, die nicht im Koran, nicht in der Sunna vorkommen über Allah Azzajal, die Allah zuzuschreiben, ist immer falsch. Allerdings kann die Bedeutung, die man meint, korrekt sein. Und selbst wenn sie korrekt ist, werden wir diesen Begriff vermeiden. Das ist die Art und Weise, wie wir in diesem Zusammenhang damit umgehen möchten. Der Autor, rahimahullah ta'ala, Imam Abu Ja'far al-Tahawi, warum hat er diesen Satz gesagt? Das heißt also zusammengefasst noch einmal, das ist eine klare, also die vielen Gelehrten haben darauf hingewiesen bei der Erläuterung, das ist eindeutig eine Sache, die wir quasi ihm mehr oder weniger vorwerfen. Ja, wir sagen dem Autor, rahimahullah, jazakallahu khairan, aber diesen Begriff hättest du nicht so formulieren sollen. Warum? Weil in der Realität ist es so gewesen, dass Menschen gekommen sind und diesen Satz falsch verstanden haben. Das ist passiert. Okay? Und deswegen sagen wir, es gibt niemanden, der keine Fehler macht, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist es kein Beinbruch, wenn man so etwas sagt, allerdings mit Anstand, weil nur weil jemand nicht etwas perfekt formuliert hat, heißt nicht, dass alles andere am Text schlecht ist. Der Autor, rahimahullah ta'ala, wollte natürlich hier eine Sekte widerlegen, und die man eben Mushabbiha oder Mumathila nennt. Und das ist eben diese Sekte, die eben Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Geschöpfen vergleicht. Vielleicht beginnen wir mit dem ersten Begriff. Das ist der Begriff der Grenzen. Die Grenzen. Auf Arabisch Had und Plural Hudud. Dieser Begriff ist ein problematischer Begriff. Wie gesagt, weil er weder im Koran noch in der Sunna über Allah vorkommt. Weder beschreibend noch abschreibend. Das heißt, weder Allah wird beschrieben, als dass er Grenzen hat, noch wird diese Sache nicht erwähnt. Was ist das Problem an diesem Begriff? Das Problem an diesem Begriff führt zu einer Thematik. Und zwar gab es im Laufe der Geschichte Menschen, die geglaubt haben und bis an den heutigen Tag glauben, wenn man sie fragt, wo ist Allah, was sagen sie? Sie sagen, er ist überall. Und das ist ein Problem, weil Allah subhanahu wa ta'ala das niemals so gesagt hat. Sondern Allah azza wa jal selbst gesagt hat, dass er über den siebten Himmel, über seinem Thron ist und sich über seinen Thron erhoben hat. Im Koran mehrfach und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunna ebenfalls. Und deswegen, wenn man das sagt, dann sagen sie, du hast Allah subhanahu wa ta'ala begrenzt auf ein bestimmtes Gebiet. Und sie sehen darin ein Problem. Was wir aber eigentlich damit sagen wollen, ist, und das kann man im Deutschen sehr schön mit einem anderen Präfix ausdrücken, wir sagen nicht begrenzt, sondern wir sagen abgegrenzt. Weil gemeint ist, die Ahlus Sunnah al-Jama'a glaubt steif und fest, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht in seiner Schöpfung ist und nicht mit seiner Schöpfung vermischt ist, sondern seine Schöpfung ist eine Sache und er subhanahu wa ta'ala ist etwas anderes. Und deswegen als Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, einer der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, gesagt, gefragt worden ist, wie kenne ich meinen Herrn oder wie kann ich meinen Herrn beschreiben? Dann sagte er als Antwort, indem du sagst, dass er sich über seinem Thron al-Arsh befindet, abgegrenzt von seiner Schöpfung. Abgegrenzt von seiner Schöpfung. Arabisch ba'inun min khalqihi. Dann sagte man zu ihm, mit einer Grenze. Er sagte, jawohl, mit einer Grenze. Das heißt, er hat diesen Begriff hier verwendet, um klarzumachen, dass Allah ist etwas anderes als sein Geschöpf. Und Allah ist nicht in seiner Schöpfung, sondern Allah ist über seiner Schöpfung, wie es in zahlreichen Texten authentisch heißt. Nur die Aussage des Autors hier, Allah hat keine Grenzen, kann zu diesem falschen Glauben führen, dass Allah überall ist. Weil wenn du ihm keine Grenzen in Anführungsstrichen setzt, dann ist er ja überall. Und diese Aussage ist mehrdeutig und deswegen vermeiden wir sie. Aber der Imam, rahimahullah ta'ala, Imam Abu Ja'far al-Tahawi, meinte diesen Begriff nicht so, wie manche Leute ihn verstehen könnten, was im Laufe des Textes, inshallah ta'ala, deutlich wird. Und deswegen ist auch wichtig, dass man die Aussagen des Imam nicht einzeln betrachtet, sondern eben im Gesamtkontext betrachtet. Das Gleiche gilt für die anderen Begriffe, wie das Ende al-Ghaya oder die Bestandteile oder Körperteile oder Mittel. All diese Begriffe sind eben problematisch. Und deswegen, um die Sache auch klar zu machen, dass dieser Imam das nicht so meinte, Abu Ja'far rahimahullah hat ja die Aqida, den Aqida-Text geschrieben als Zusammenfassung der Aqida von wem? Von Abu Hanifa, von seinen beiden Schülern, Muhammad ibn Hassan al-Shaybani und al-Qadi Abu Yusuf. Diese Imame, ihre Aqida soll hier zusammengefasst werden. Damit wir auch sehen, dass der Autor das nicht so meinte, wie man es eventuell verstehen könnte, sage ich, lesen wir einfach mal, was Abu Hanifa rahimahullah ta'ala selbst gesagt hat in dem Buch, das ihm zugeschrieben wird, Al-Fiqh Al-Akbar. Er sagte, rahimahullah, lahu yadun wa wajhun wa nafs. Das heißt, er hat eine Hand, ein Gesicht und auch ein Nafs, ein Selbst. Er hat ein eigenes Ich. Und dann sagte er, genauso wie Allah, der Erhabene, es im Koran erwähnt hat, als er über die Hand, das Gesicht oder das Angesicht und das Ich gesprochen hat. Er hat also Eigenschaften, ohne dass wir wissen, wie die Wirklichkeit davon ist. Und wir sagen nicht, das ist immer noch die Aussage des Imam, rahimahullah, und wir sagen nicht, dass mit seiner Hand seine Macht oder seine Gnade gemeint ist, denn dann würden wir nicht an die Eigenschaft glauben. Denn dann würden wir nicht an die Eigenschaft glauben. لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالَ الصِّفَةِ. Das Ende der Aussage, rahimahullah ta'ala. Und dazu im Koran Karim lesen wir das an zahlreichen Stellen. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Das heißt, und seine Hand, und die Erde wird, die gesamte Erde wird in seinem Griff halten am Tag der Auferstehung, und die Himmel, das heißt die sieben Himmel, werden zusammengefaltet sein in seiner rechten Hand. Das ist in Surat Az-Zumar, Vers 67. Und Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Qasas, was auch jetzt vorhin im Salah gelesen worden ist, kullu shay'in halikun illa wajha. Das heißt, alles wird vergehen außer seinem Angesicht. Angesicht ist eine gehobene Form des Wortes Gesicht. Und Allah sagte subhanahu wa ta'ala, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Und übrig bleiben wird das Angesicht deines Herrn voller Ruhm und Ehre. In Surat Ar-Rahman. Allah sagte subhanahu wa ta'ala über Jesus a.s., dass Jesus zu Allah am Tag der Auferstehung sprechen wird wie folgt, تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ. Das heißt, du weißt, was in mir selbst ist, ich aber weiß nicht, was in dir selbst ist. Das ist die Aussage eines Gesandten Allahs, sallallahu alaihim ajma'in. Und Allah sagte subhanahu wa ta'ala, كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Euer Herr hat sich selbst die Gnade auferlegt. Und so weiter und so fort gibt es zahlreiche Ayat im Koran. Im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte der Prophet alaihi salatu wasallam über dieses berühmte Ereignis der Fürsprache, über die wir inshallah beim nächsten Unterricht sprechen werden. Und zwar am Tag der Auferstehung werden ja die Menschen von einem Propheten zum nächsten gehen, um Fürsprache zu bitten. Und wenn sie zu Adam kommen, weil er der erste aller Menschen ist und der Urvater ist, werden sie zu ihm sagen, Allah hat dich mit seiner eigenen Hand erschaffen und hat die Engel sich für dich niederwerfen lassen und er hat dich die Worte aller Dinge gelehrt. Auch hier der Hinweis auf die Hand Allahs subhanahu wa ta'ala. Und diese Aussagen Allahs, ich habe schon darauf hingewiesen, was haben manche Menschen im Laufe der Zeit darunter verstanden? Manche Menschen haben gesagt, mit der Hand Allahs ist seine Macht gemeint. Das ist nicht der Glaube der Ahl Sunnah al-Jama'a, das war er nie, sondern das ist der Glaube unter anderem der Sekte der Ash'ariyya. Die Ash'ariyya oder Maturidiyya oder andere Sekten, sie ändern diese Begriffe um und sagen, damit ist nicht die Hand gemeint, Allahs, sondern damit ist seine Gnade gemeint oder seine Macht gemeint. Warum sagen sie das? Warum sagen sie das? Warum glauben sie nicht einfach das, was Allah gesagt hat? Weil sie Angst haben, das heißt, sie haben eine gute Absicht, ja, weil sie Angst haben, Allah mit der eigenen Schöpfung zu vergleichen. Das ist die Antwort. Sie sagen, wenn wir sagen, Allah hat eine Hand, dann würde das ja bedeuten, dass Allah ist wie ein Mensch. Das ist deren Problem. Und wir sagen, das stimmt nicht, das muss überhaupt gar nicht sein, denn wer hat gesagt, dass die Hand Allahs ist wie die Hand der Menschen? Und schon ist die Diskussion eigentlich schon beendet. Weil niemand hat jemals behauptet, dass die Hand Allahs genauso ist wie beim Menschen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, nehmen wir an, und das gehört zu einer wissenschaftlichen Diskussion dazu, nehmen wir an, das, was sie sagen, stimmt. Nehmen wir an, das, was sie sagen, stimmt. Allah hat dich mit seiner Hand erschaffen, übersetzen wir mit Allah hat dich mit seiner Macht erschaffen. Okay? Dann stellen wir die erste Frage. Habt ihr das Problem jetzt gelöst? Und die Antwort lautet nein. Denn der Mann, der Mensch hat auch eine Macht. Der Mensch hat auch Macht, hat auch Kraft. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat Macht und Kraft. Deswegen, du hast das Problem nicht gelöst. Du hast das Problem nur verlagert. Du hast nicht mehr von der Hand gesprochen, sondern von der Macht Allahs oder von der Gnade Allahs. Aber der Mensch kann auch gnädig sein. Der Mensch kann auch mächtig sein. Der Mensch kann auch kraftvoll sein. Das heißt, den Vergleich hast du immer noch. Er hat also sein Problem nicht wirklich gelöst, sondern nur verlagert. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, schauen wir uns die folgenden Texte an und übersetzen es, wie sie gesagt haben. Sie haben also gesagt, mit der Hand ist die Macht gemeint. Allah sagte subhanahu wa ta'ala im Koran zu Iblis, warum weigerst du dich niederzuwerfen vor einer Sache, die ich mit meinen eigenen beiden Händen erschaffen habe? Jetzt ersetzen wir die Worte, wie sie gesagt haben. Warum hast du dich nicht niedergeworfen vor einer Sache, die ich mit meinen eigenen beiden Mächten erschaffen habe? Das sagt kein vernünftiger Mensch und das macht doch keinen Sinn. Keiner hat gesprochen von den Mächten Allahs. Allah, man spricht von der Qudra, von der Macht Allahs, subhanahu wa ta'ala. Das Gleiche würde gelten, wenn wir das ersetzen durch die Gnade Allahs. Das kann man als Hausaufgabe dann machen. Ebenso, Allah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Hijabuhu an-Nur, das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, sein Schleier, Hijab, ist das Licht. Wenn er es aufdecken würde, wenn er den Schleier aufdecken würde, dann würden die Lichtstrahlen seines Gesichtes alles verbrennen, soweit das Auge reicht. Soweit das Auge von seiner Schöpfung, oder soweit er seine Schöpfung sehen kann. Oder wie auch immer das übersetzen möchte. Und gemeint natürlich alles, weil Allah Azza wa Jalla sieht alles, subhanahu wa ta'ala. Wenn wir jetzt das Wort Gesicht ersetzen würden durch irgendein anderes Wort, dann würden wir zu dem gleichen Dilemma kommen. Die Bedeutung würde dadurch vergehen. Es würde keinen Sinn mehr machen. Ja. Weil der Prophet a.s.w. spricht klares Arabisch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht mit Menschen die gebildet und mit Menschen, die ungebildet sind. Aber sie sprechen alle diese hocharabische Sprache und sie verstehen, was damit gemeint ist. Und deswegen hat ein Mensch nicht im Nachhinein das Recht zu sagen, die Araber damals meinten etwas anderes, als sie gesagt haben. Denn dann wäre der Koran al-Karim kein Buch der Rechtleitung und dann wäre der Prophet sallallahu alaihi wa sallam keine Barmherzigkeit für die Menschen. Wenn der Prophet etwas sagt und nachher er meinte etwas anderes, dann sage ich ihm, warum hast du nicht das gesagt, was du gemeint hast, damit ich weiß, was du von mir willst. Okay? Das ist ein gefährliches Tor, das wir natürlich nicht öffnen werden. Schauen wir uns wie gesagt, das gilt für all diese Begriffe, die der Autor hier erwähnt hat. Im 76. Satz schauen wir uns den an. Da heißt es, es umfassen ihn nicht die sechs Richtungen wie die gesamten Kreaturen. Es umfassen ihn nicht die sechs Richtungen wie die gesamten Kreaturen. Kreaturen sind die Geschöpfe. Okay. Was sind die sechs Richtungen? Sechs Richtungen sind einfach oben, unten, vorne, hinten, rechts und links. Richtig? So. Mit diesen sechs Pfeilen kannst du dich im Raum gut bewegen. Richtig? So. Was könnte man verstehen aus dieser Aussage? Was ich vorhin, worauf ich vorhin hingewiesen habe, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich in keiner dieser Richtungen befindet, wo ist er denn? Problem, ne? Ja. Weil die Ahle Sunnah al-Jama'a, die Muslime, von Anfang an haben schon immer geglaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Himmel ist, oben. Und deswegen natürlicherweise der Mensch blickt gen Himmel. Und sein Herz richtet sich in Richtung Himmel, wenn er an Allah azawajal denkt. Warum? Weil auch unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er nach Jerusalem gebetet, ihr wisst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat am Anfang in Richtung Jerusalem gebetet. Richtig? Und erst später wurde die Qibla geändert in Richtung Mekka. Was sagt Allah azawajal über den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Koran? Allah sagte, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Das heißt, wir sehen, wie du deinen Blick in Richtung Himmel wendest, hin und her wendest. Warum? Weil er wollte, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Qibla ändert, in Richtung Mekka. Er hat diesen Wunsch in sich gehegt. Aber warum guckt er nach oben? Ey, weil der Befehl kommt eben von oben. Und Allah sagte subhanahu wa ta'ala im Koran Karim, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. Das heißt, zu ihm steigt das gute Wort hinauf. Hinaufsteigen, ist klar. Allah sagt, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wir haben ihn in laylatil qadr hinabgesandt. Hinabsenden bedeutet von oben nach unten. Und so weiter und so fort. Das heißt, dass Allah azza oben ist, ist klar und deutlich. Und deswegen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal eine Frau gefragt hat, wo ist Allah? Und diese Frage, manche Leute sehen das als ein Verbrechen. Manche Leute sehen das als ein Verbrechen, wenn man fragt, wo ist Allah? Obwohl der Prophet das gefragt hat in Sahih Muslim. Der Prophet fragt eine Frau, wo ist Allah? Er will ihren Glauben dabei sogar testen. Also die ganze Situation geht im Hadith um was? Der Prophet will testen, ob diese Frau gläubig ist. Und da stellt er ihr zwei Fragen. Erste Frage, wo ist Allah? Zweite Frage, wer bin ich? Das Glaubensbekenntnis besteht nun mal aus diesen beiden. Wo ist Allah? Was sagte sie? Oben. Und eine andere Überlieferung, noch besser, zeigte sie mit dem Finger nach oben. Okay? Weil manche Leute sagen, die Erde dreht sich und weiß nicht was und oben ist dann unten auf dem Kopf und so fort. Der Prophet hat ihre Antwort akzeptiert. Sie zeigte nach oben und dann fragt er, wer bin ich? Er sagte, du bist der Gesandte Allahs. Nach einer anderen Version machte sie ein Zeichen, ungefähr wie, du bist der, der von oben zu uns geschickt worden ist. Nach einer Version konnte sie nämlich nicht sprechen. Okay? Spielt keine Rolle, weil beides, die Version, wo sie nicht sprechen, ist sogar noch schöner als die, wo sie es gesagt hat. Und übrigens, manche Leute sehen darin einen Widerspruch, ist kein Widerspruch, weil man im Arabischen sagt man, qala, er sagte, obwohl man damit manchmal ein Zeichen oder wie ein Handzeichen meinte. Das ist viel in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Man sagte, قال بيده كذا. Er sagte mit seiner Hand so und so. Im Deutschen klappt es nicht, kann man nicht sagen. Aber du musst halt die Sprache so verstehen, wie sie damals gesprochen haben. Deswegen, und es gibt noch mehr Beweise dafür, wie wir gleich im 77. Satz auch sehen werden, aber dieser Satz, es umfassen ihn nicht die sieben, die sechs Richtungen wie die gesamten Kreaturen. Der Autor meinte nicht damit, und das ist der Punkt, der Autor meinte nicht, dass es verboten ist zu sagen, Allah ist im Himmel. Das meinte er nicht. Und der einfache Beweis ist was? Er hat nicht gesagt, Allah befindet sich in keiner der sechs Richtungen, hat er nicht gesagt. Sondern er sagte, es umfassen ihn nicht die sechs Richtungen. Denn diese sechs Richtungen beziehen sich auf die Geschöpfe, auf das alles, was Allah erschaffen hat. Oder anders ausgedrückt. Allah subhanahu wa ta'ala ist erschaffen oder unerschaffen? Unerschaffen. Alles andere ist erschaffen oder unerschaffen? Erschaffen. Das heißt, auch der Ort, an dem du dich befindest, ist erschaffen. Auch wenn du das nicht vorstellen kannst. Aber auch der Ort, an dem du dich befindest, ist erschaffen. Alles, was es gibt, das Universum und darüber und darunter und weiß nicht, was es gibt. Ich weiß nicht, alles, was es gibt. Allah sagt, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُ. Allah sagt, und er erschafft, was ihr nicht wisst. Aber alles, was es gibt, befindet sich irgendwo und dem kannst du eine Richtung zuweisen. Und das ist hiermit gemeint. Alles, was existiert, dieser gesamte Raum, in dem sich alle Geschöpfe existieren, befindet sich innerhalb dieser sechs Richtungen. Noch einmal. Wie willst du von Richtungen sprechen, wenn du keinen Raum hast? Wie? Das geht nicht. Und der Raum ist erschaffen. Also, die Richtungen beziehen sich auf alles Erschaffene und nicht auf das Nicht-Erschaffenes. Richtungen, du willst dich bewegen in eine Richtung, wenn du dich nicht in Erschaffenem bewegst. Das geht nicht. Okay? Und deswegen, auch wenn es sich ein bisschen philosophisch anhört, aber deswegen, du musst auch verstehen, dass der Autor hier auch Leute widerlegt oder Gruppen widerlegt, die eben durch diese logischen Gedankengänge versucht haben, bestimmte Sachen, die im Koran stehen und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam stehen, zu leugnen. Und diese Aussage bezieht sich also auf das Erschaffene. Oder anders ausgedrückt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du sagen würdest, Allah subhanahu wa ta'ala befindet sich innerhalb einer dieser Richtungen, dann würdest du ihn eingrenzen. Dann würdest du ihn eingrenzen in seiner Schöpfung. Und deswegen sagt der Autor, er befindet sich eben nicht innerhalb einer dieser sechs Richtungen. Also wenn man sich das Universum auch wie ein Quader vorstellen würde, Allah befindet sich nicht in irgendeiner Richtung innerhalb dieses Quaders. Das würde er damit sagen. Und sag's er nicht. Also die Aussage ist also nicht kompliziert. Aber trotzdem sagen wir wieder, dieser Ausdruck Richtung, den benutzen wir nicht. Außer, wie es überliefert worden ist. Wie ist es überliefert worden? Oben. Der Begriff oben ist überliefert worden in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch im Koran al-Karim ist es überliefert worden. Denn wenn Allah sagt, er hat es über den Thron erhoben, über heißt über, was ist unter Verstehen? Okay? طيب. Und allein schon durch die Aussage, wie die gesamten Kreaturen, ist ja auch klar, dass er hier von dem Geschöpfen spricht und nicht von irgendwas anderes. Und deswegen sagen wir noch einmal zusammengefasst, damit wir inshallah das alle gut verstanden haben, wenn jemand zu dir kommt und sagt, und Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt mit irgendeinem Begriff,
der nicht im Koran, nicht in der Sunna vorkommt. Fragen wir ihn, was meinst du mit diesem Begriff? Ist die Bedeutung, meint er etwas Richtiges? Dann sagen wir ihm, Barakallahu fiek, ich konnte ja nur wissen, dass es richtig ist, weil es ja im Koran steht. Also benutzt doch den Begriff, der im Koran steht. Das. Wenn er etwas sagt, was falsch ist, dann sagen wir ihm, benutzt diesen Begriff nicht. Und wenn er etwas sagt, was richtig sein könnte, aber auch falsch sein könnte, ich weiß es nicht, dann sagen wir zu ihm, benutzt diesen Begriff nicht, weil dieser Begriff könnte richtig sein, könnte aber auch falsch sein. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Zu den Namen Allah subhanahu wa ta'ala gehört As-Sittir. As-Sittir. Was bedeutet As-Sittir? As-Sittir kommt vom Verb Satara. Satara heißt verdecken. Allah subhanahu wa ta'ala ist As-Sittir. Das bedeutet derjenige, der die Sünden und die Mängel der Geschöpfe häufig verdeckt. Also stelle dir vor, Allah subhanahu wa ta'ala würde dich bloßstellen vor den anderen Menschen für jede Sünde, die du gemacht hast. Für jede Fehler, die du gemacht hast. Für jedes Mal, wenn du über deinen Bruder schlecht gesprochen hast, würde Allah subhanahu wa ta'ala den Leuten zeigen, der hat gerade über den schlecht gesprochen. Das wäre eine Katastrophe für uns. Da würde unser Zusammenleben nicht mehr funktionieren. Und Allah subhanahu wa ta'ala deckt dich, dass die anderen nicht wissen, dass du die Sünde begangen hast, aus Barmherzigkeit mit dir, damit du Zeit hast, Allah um Verzeihung zu bitten. Damit du Zeit hast, dich Allah reuevoll zuzuwenden. Das macht er so oft, dass er nicht nur auf Arabisch heißt As-Satir, das heißt derjenige, der die Sünden verdeckt, sondern As-Sittir, das ist eine Steigerungsform davon, das heißt derjenige, der die Sünden ständig am Verdecken ist. Also die Menschen begehen ständig Sünden. Deckt er alle Menschen ihre Sünden auf? Stellt er alle Menschen bloß? Auf gar keinen Fall. Ein Bruchteil dessen wird aufgedeckt. Der Name, der über Allah überliefert wird, ist As-Sittir, der häufig das macht. Jetzt kommt jemand und sagt, Tayyib, kann man nicht auch über Allah sagen, dass er die Sünden einfach nur verdeckt, As-Satir, und das Wort häufig jetzt umschreiben zu verwenden? Dann sagen wir, stopp. Steht es im Koran? Nein. Steht es in der authentischen Sunna des Propheten? Nein. Ist die Bedeutung falsch? Nein, die ist richtig. Sage ich das Wort? Nein, weil es nicht überliefert ist. Und du hast stattdessen einen besseren Begriff sogar überliefert bekommen, As-Sittir. Das heißt, die Bedeutung ist richtig, aber du leugnest das Wort nicht. Du sagst nicht, Allah heißt nicht so. Du sagst nicht, Allah ist nicht As-Satir. Und gleichzeitig sagst du auch nicht, Allah ist As-Satir. Sondern eben der Name As-Sittir. Weil dieser Name besser ist und vollkommener ist. Die Bedeutung ist schöner und sie ist überliefert worden. Ich hoffe, diese Angelegenheit ist klar. Und deswegen, wenn du dich einfach peinlich genau an das hältst, was im Koran des Sunnah des Propheten s.a.w. steht, wirst du niemals in die Irre gehen. Und das auch, wie gesagt, Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala mit diesem 76. Satz nicht gemeint hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala über alles oder ähnliches, zeigt sich auch im Hadith in der folgenden Überlieferung von Sheikh al-Islam Abu Uthman Ismail ibn Abd al-Rahman al-Sabuni. Er sagte, ich habe gehört, wie Abu Mansur gesagt hat, dass man Abu Hanifa Folgendes gefragt hat, rahimahullah, nachdem man ihm den Hadith über das Hinabsteigen Allahs erwähnt hat. Er sagte, er steigt hinab, ohne dass wir nach dem Wie fragen. Was ist damit gemeint? Der berühmte Hadith, der Mutawatir ist. Also das ist ein Hadith, der ist so authentisch wie der Koran. Der ist so authentisch wie der Koran. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagte sinngemäß, im letzten, das heißt bei Bukhari und bei Muslim und bei anderen, ja, er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala steigt im letzten Drittel der Nacht zum untersten Himmel hinab und fragt, wer bittet mich, sodass ich sein Bittgebet erhöre? Wer bittet mich um Verzeihung, sodass ich ihm seine Sünden verzeihe. Und der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, das passiert jede Nacht. Und deswegen die Erfolgreichen unter den Gläubigen sind diejenigen, die ihre Nachtgebete im letzten Drittel der Nacht verrichten. Wegen diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und als man Abu Hanifa rahimahullah ta'ala diesen Hadith vorlas und ihn fragte, was ist damit gemeint? Unser Herr steigt zum untersten Himmel hinab. Da sagte er, gemeint ist, dass er hinabsteigt, ohne wie. Das heißt, frag nicht nach dem Wie. Wir wissen nicht, wie es ist. Aber dass er es macht, wissen wir. Punkt. Und das zeigt, dass dieser Imam, rahimahullah ta'ala, warum ist Abu Hanifa in diesem Zusammenhang so wichtig? Weil sehr viele Leute, der Anhänger der Asch'ariten, sich heutzutage Abu Hanifa rahimahullah ta'ala im Fiqh zuschreiben. Sie sagen, wir lernen den Fiqh von Abu Hanifa, aber wir nehmen nicht seine Aqidah, wir nehmen nicht seinen Glauben. Das ist der Grund. Sie sagen, im Glauben folgen wir Abu al-Hasan al-Ash'ari und Abu Mansur al-Maturidi, aber im Fiqh folgen wir Abu Hanifa. Und das ist natürlich ein großer Widerspruch. Denn wie kannst du dem Imam einmal vertrauen in der Religion, wenn er dir rät, wenn er dir beibringt, wie du Allah anbeten sollst und wie du die Fatiha liest und wie du fastest. Und er redet über Allah die ganze Zeit, da glaubst du ihm. Und wenn er jetzt über Allah spricht, glaubst du ihm nicht mehr. Also einmal redet er über Allah und sagt dir, Allah nimmt dein Gebet nicht an ohne Wudu. Allah nimmt dein Gebet nicht an, wenn du nicht in Richtung Qibla betest. Redet über Allah, subhanahu wa ta'ala, richtig? Sehr schön. Und er sagt dir, Allah lobst du, indem du sagst, subhanahu rabbi al-a'la, subhanahu rabbi al-azim, richtig? Und er bringt es dir bei. Er sagt dir, Allah liebt dies, Allah liebt das, Allah liebt das nicht, Allah verabscheut das. Und jetzt plötzlich sagt er, Allah steigt zum untersten Himmel im letzten Drittel der Nacht hinab. Und sagst du ihm, ich glaube dir nicht mehr. Warum nicht? Es gibt kein Warum. Es ist ein Widerspruch. Okay? Aber weil der so weit verbreitet ist, es ist so wichtig, diesen Aqidah-Text gut zu verstehen und auch zu gucken, was diese Imame, rahimahullah ta'ala, wirklich gesagt hat. Ansonsten müssen wir auch wissen, unser Aqidah hängt nicht ab von Abu Hanifa, rahimahullah. Und auch nicht von Al-Shafi, auch nicht von Imam Ahmad und auch nicht von Imam Malik. Unser Aqidah hängt ab vom Koran. Von der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Also die Aqidah eines Muslims ist nicht so kompliziert, dass er nicht versteht, was Allah gesagt hat. Weil ich sage ja die ganze Zeit, zum hunderttausendsten Mal, du sollst das glauben, was Allah dir gesagt hat. Warum erwähnen wir dann diese Thematiken überhaupt? Weil leider der Mensch erst wirklich gut gefestigt ist in seinem Glauben, wenn er erstens weiß, was er zu glauben hat und zweitens, wenn man ihn impft gegen falschen Glauben. Wenn ich dir sage, Vorsicht, es gibt Menschen auf der Welt, die das und das und das und das und das sagen. Wenn du das jetzt hörst, bist du davor geschützt. Dann weißt du, ach so, mein Lehrer hat ja das doch schon oft gesagt. Aber wenn ich dir das niemals erwähnen würde und plötzlich kommt jemand, macht dich durcheinander, dann sagst du, ja stimmt, vielleicht hat mein Lehrer das nur nicht erwähnt, weil wir erst einen Kurs 1 gehabt haben und Kurs 2 gehabt haben und vielleicht hat er es in Kurs 3 erwähnt. Stimmt, es klingt vernünftig und schon weichst du vom rechten Weg ab. Wie gesagt, weil der Autor wird auch nachher sowieso seinen berühmten Satz sagen, Allah umfasst alle Dinge und dennoch ist er über ihnen. Klar? Also der Autor, Abu Ja'far al-Tahawi, damit man nicht auch denkt, dass es hier eine Interpretation ist von seinem Text. Nein, der Autor sagt das. Nur die Frage ist, er hat es ja nicht an dieser Stelle gesagt und deswegen könnte man eben meinen, dass er hier etwas anderes meint. Und das ist sehr gefährlich. Und das passiert ständig. Jemand nimmt einen Text von einem Imam und sagt, guck, der Imam sagt das und das. Und nimmt genau diesen einen Satz raus. Und dieser Satz isoliert, den kann man falsch verstehen. Ein klassisches Beispiel von manchen Mubtadi'a, was machen sie? Sie wissen, dass die Ahle Sunnah Jama'a, sie mögen ihre Gelehrten, richtig? Und zu den Gelehrten von Ahle Sunnah Jama'a gehört Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Und dieser Mann wird oft zitiert. Von den Gelehrten von Ahle Sunnah. Wenn du jetzt etwas findest, was dieser Imam gesagt hat, zugunsten der anderen Sekte, dann kann es sein, dass jemand von der anderen Sekte seine Aussagen benutzt, um gegen dich zu argumentieren. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. was oft passiert, weil die Leute auch ihr Wissen vom Internet nehmen, vom Facebook nehmen, vom YouTube nehmen. Und zwar geht es um das Feiern des Geburtstages des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Weil der Bruder sagt, I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir alle müssen ihn lieben. Die Frage ist jetzt nur, wie zeigen wir oder wie setzen wir diese Liebe um? Klar, jeder wird sagen, wie setzt man sie um, indem man dem Propheten folgt, sallallahu alaihi wasallam. Aber die Frage ist jetzt folgendes. Manche Leute sagen, ich feiere seinen Geburtstag, Maulid. Okay? Und die sagen, ich mache das aus Liebe zu ihm, sallallahu alaihi wasallam. Richtig? Und ich denke, ihr habt viele oder die meisten oder alle von euch habt ja öfter schon Vorträge gehört und erfahren, dass das natürlich keine Sunna ist des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Im Gegenteil, es ist eine Bid'a, eine Erneuerung der Religion. Der Prophet hat das nicht gemacht, Abu Bakr hat es nicht gemacht, Umar hat es nicht gemacht, Uthman hat es nicht gemacht. Die Sahaba alle haben es nicht gemacht. Aber jetzt kommt jemand zu dir und sagt, sag mal, du erwähnst 100.000 Millionen Mal Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah und du sagst, er ist ein Gelehrter. Dabei hat doch selbst gesagt, dass man belohnt wird, wenn man Geburtstag des Propheten feiert. Und jetzt ist man schockiert, ne? Man ist schockiert, weil der Gelehrte, auf den man sich öfter gestützt hat, plötzlich sagt etwas, was dem widerspricht, was man eigentlich gelernt hat. Wie geht man bei solchen Sachen vor? Erstens, das ist der entscheidende Punkt. Und dann sage ich, was der Mann gesagt hat. Ja? Erstens, dieser Gelehrte, rahimahullah ta'ala, so bekannt er auch sein mag und so viel Wissen er auch haben mag, er ist ein Mensch. Er sagt Richtiges und er sagt falsch. Richtig? Deswegen, ich mache meinen Glauben nicht abhängig von einem Menschen außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punkt. Das heißt also, dein Glaube darf nicht ins Wanken geraten, nur weil irgendjemand etwas gesagt hat. Was ist los mit dir? Du lernst Zeit deines Lebens, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Und jetzt, wal'iyadu billah, vielleicht irgendjemand, dem du vertraust, als Zeit deines Lebens, wechselt seine Religion. Gott bewahre. Es gibt Menschen, die fallen vom Glauben ab. Fällst du deswegen auch vom Glauben ab? Was hat dein Glaube damit zu tun? Du hast doch deinen Glauben aufgebaut auf Allahs Aussagen. Und deswegen sind für mich die Allahs Aussagen relevant. Das ist Nummer eins. Das heißt also, es ist uns vollkommen wurscht, wenn ein Gelehrter, egal wer es eben Thema oder jemand anderes, etwas gesagt hat, was Allah und seinem Gesandten widerspricht. Punkt. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wie ich gesagt habe, du darfst dein Wissen nicht über Facebook lernen oder sowas oder über WhatsApp-Nachrichten. Jemand schickt dir weiter, im Thema sagte, in Klammern, Quelle, Fatawa, Band so, Seite so und das hört sich dann alles so schön wissenschaftlich an. Nein, er hat dich angelogen und du bist auch noch darauf reingefallen. Weil die Passage, wenn du sie anschaust, Sheikh Islam, rahimahullah ta'ala, er redet über was? Er redet darüber, er sagt, es gibt Menschen, die den Maulid des Propheten sallallahu alaihi wasallam feiern. Die allerdings nicht wissen, dass das verboten ist. Der Grund, warum sie diesen Geburtstag feiern, ist was? Die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und weil sie das gelernt haben, so, ihr Lehrer hat ihnen beigebracht, dass das eine gute Tat ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen haben sie es gemacht. Und dann sagt der Sheikh, rahimahullah, und es kann sein, dass manche Menschen, wenn sie diesen Geburtstag feiern, aufgrund ihrer guten Absicht belohnt werden. Klar jetzt der Zusammenhang? Also, es geht nicht um ihre Tat, es geht um ihre Absicht. Ja? Genauso, und das ist ja glasklar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns auch berichtet von jemandem, der spenden wollte. Und ihr wisst ja, wenn man spendet, will man es einem armen Menschen geben. Aber es ist einmal dumm gelaufen bei einem. Er hat gespendet und es hat ein Reicher in die Hand bekommen. Der Reicher hat anscheinend kein Taqwa gehabt für Allah subhanahu wa ta'ala, hat das Geld einfach kassiert und ist weg. Weil es gibt arme Leute, es gibt reiche Menschen, die geben sich als arm aus. auch so nur zerfetzte Kleidung haben und weiß nicht was und ein bisschen deine Hand strecken in manchen Ländern und schon wirst du Spenden bekommen. Das heißt also, diese Spende ist in die Hand eines Reichen gelangt und juckt es einen? Nein. Es ärgert einen vielleicht schon, aber die Belohnung für den Spender, die steht. Verstanden? Die Tat ist falsch. Darf man einem Reichen spenden? Falsch. Wird er trotzdem belohnt? Ja. Warum? Weil seine Absicht gut war. Wann gilt dieser Fall, wenn er es nicht gewusst hat? Wenn er es gewusst hat, natürlich Quatsch. Okay? Und das ist eben der Zusammenhang diesbezüglich. Und wenn natürlich jemand dir das nicht sagt, dann ist das natürlich ein Problem. طيب. Gehen wir weiter auf den nächsten Satz, inshallah ta'ala. Al-Mi'raj ist wahr. Al-Isra des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat wirklich stattgefunden. So wie Al-Mi'raj zum Himmel mit seiner Person im wachen Zustand und von dort aus in eine Höhe, die Allah wollte. Allah hat ihn, womit er wollte, geehrt. Und er offenbarte seinem Diener, was er offenbarte, dessen Herz hielt es nicht für gelogen, was er sah. So sei Allahs Frieden und Gnade auf ihm im Jen, als auch im Diesseits. Was ist damit gemeint? Al-Mi'raj. Mi'raj kommt vom arabischen Wort Araja und bedeutet hochsteigen. Mi'raj ist die Himmelsleiter. Mi'raj ist die Himmelsleiter. Es geht um ein einschlägiges Ereignis im Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er noch in Mekka war, hat Allah azza wa jall in dem Jahr, in dem viele schlimme Sachen passiert sind, Allah hat ihm eine Gnade seiner Gnaden geschenkt. Und zwar hat Allah subhanahu wa ta'ala ihm gestattet, dass er bis zum siebten Himmel hinaufsteigen darf. Und das ist die sogenannte Mi'raj-Nacht. Isra, der andere Begriff, bedeutet bei Nacht wandern oder bei Nacht reisen. Und gemeint ist hier, dass er in der Nacht, in einer bestimmten Nacht, von Mekka gereist ist bis nach Jerusalem. In einer einzigen Nacht. Und von dieser Stadt Jerusalem bis zum siebten Himmel hinauf und im Paradies und in der Hölle Dinge gesehen hat, die kein Mensch vor ihm gesehen hat, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm Einblick gewährt in das Verborgene, obwohl er noch lebendig auf dieser Welt war, sallallahu alaihi wasallam. Das ist die sogenannte Isra und Mi'raj-Nacht. Also wenn wir an Mi'raj denken, dann denken wir an das Aufsteigen zum Himmel. Und wenn wir an Isra denken, dann denken wir an die Reise von Mekka nach Jerusalem und später natürlich auch dann wieder nach Mekka zurück. Der Autor sagt, dieser Mi'raj, ich sage jetzt einfach mal die Himmelsfahrt, ist wahr. Und der Isra, die Reise, die Nachtreise, es war alles in einer derselben Nacht. Ja? Es war alles in derselben Nacht. Er sagte, diese Himmelsfahrt und diese Nachtreise des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind beides wahr. Das heißt, er antwortet auf Leute, die gesagt haben, es hat nicht stattgefunden. Es gibt Leute, die gesagt haben, wir glauben nicht daran. Und dann sagt er, so wie Al-Mi'raj zum Himmel mit seiner Person im wachen Zustand und von dort aus in eine Höhe, die Allah wollte. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Reise mit Leib und Seele gemacht. Also mit seinem Körper und nicht nur, das war also nicht ein Traum, den er erlebt hat und das war auch nicht einfach nur eine Seelenwanderung, sondern er selbst sallallahu alaihi wasallam war für eine bestimmte Zeit nicht mehr in seinem Bett in Mekka, sondern in Jerusalem, von Jerusalem aufgestiegen zu Allah subhanahu wa ta'ala bis zum siebten Himmel. Das ist es, was der Autor sagen will, eine Höhe, die Allah wollte. Das heißt, wie hoch, das wissen wir nicht, weil diese Dimensionen können wir uns nicht mehr vorstellen. Allah hat ihn, womit er wollte, geehrt. Das heißt also, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm Dinge gezeigt in der Hölle, im Paradies. Er hat er hat Schlösser gesehen im Paradies, sallallahu alaihi wasallam. Er hat gesehen, wie die Menschen bestraft werden, die Sinner begehen, die Menschen bestraft werden, die Gott bewahre, schlecht reden über die anderen Menschen und so weiter und so fort. Er hat all das gesehen. Er hat sogar, sallallahu alaihi wasallam, gehört, wie Bilal im Paradies läuft. Er hat die Schritte von Bilal gehört, alaihi salatu wasalam. Das heißt, er hat Dinge gesehen in der Zukunft, im Paradies, die geschehen werden. Und das war natürlich eine Beruhigung seines Herzens. Denn zuvor wurde er vertrieben, zuvor ist seine Ehefrau verstorben, zuvor haben die Leute seine Da'wah abgelehnt. Und das ist dieser Zeitraum oder dieses Jahr, wo man nennt Ja'ul-Huzn. Ja'ul-Huzn. Amul-Huzn heißt das Jahr der Traurigkeit. Ja. Und deswegen hat der Prophet, hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten getröstet mit einem Geschenk, das seinesgleichen es auf der Welt niemals gegeben hat. Und da er nicht alles aufzählen kann, was der Prophet da erlebt hat, da müssen wir extra Unterricht halten dafür, sagte er, Allah hat ihn geehrt, womit er ihn geehrt hat. Das ist so ein Ausdruck im Arabischen. Und Allah sagt im Koran al-Karim, und er offenbarte seinem Diener, فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ. Dessen Herz hielt es nicht für gelogen, was er sah. Das heißt, der Prophet hat wahrlich gesehen, was er gesehen hat. Und zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten offenbart hat, in der Ayah hier steht ja offenbart, ja, zu dem, was Allah seinen Propheten offenbart hat, war was? Die fünf Gebete. Die fünf Gebete. Ihr wisst, das ist das einzige Gesetz oder das die einzige Ibadah, die Allah Azza wa Jal seinen Geschöpfen auferlegt hat, ohne Vermittler, ohne Jibril alayhi salatu. Allah hat direkt mit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gesprochen und ihm gesagt, ich habe dir 50 Gebete auferlegt, dir und deiner Ummah. 50 Gebete auferlegt, dir und deiner Ummah. Und dann hat der Prophet sallallahu alayhi wa sallam das akzeptiert. Als er aber auf dem Rückweg war, hat er Musa alayhi salatu wasalam getroffen und Musa hat zu ihm gesagt, hör mal zu, ich habe das mit den Kindern Israels bereits probiert, sie schaffen das nicht. Sie haben das nicht geschafft, deine Umma wird es auch nicht schaffen. Kehre zurück zu deinem Herrn und bitte ihn um Erleichterung. Und das machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam hin und her mehrere Male, bis es nur noch 5 Gebete waren. Als es 5 Gebete waren, kam er zu Musa. Und Musa alaihi wasallam fragte ihn, wie sieht's aus? Und der Prophet sagte, es sind nur noch 5. Dann sagte Musa zu ihm, kehre zu deinem Herrn zurück und bitte ihn um Erleichterung, denn die Kinder Israels haben es nicht geschafft und deine Umma wird es nicht schaffen. Und sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam sinngemäß, ich schäme mich zu meinem Herrn, nochmal zurückzukehren und noch mehr Erleichterung. Und die Realität ist so, wie Musa gesagt hat, alaihi salatu wasalam, die meisten Menschen erhalten diese Gebete nicht einmal ein. Und guckt einmal, der Prophet a.s.w. hätte die 50 sogar akzeptiert a.s.w. Und am Ende sagte Allah azza wa jal, es sind 5, was die Taten angeht, aber 50, als 50 Gebete werden sie in der Waagschale gezählt. Als 50 werden sie gezählt. Tayyib, die Leute damals, über sie wird, warum wird diese Thematik angesprochen? Weil es gibt Überlieferungen über manche der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, über manche Sahaba und auch Tabi'in, dass sie gesagt hätten, diese Nachtreise hat nicht mit dem Körper stattgefunden, sondern mit der Seele. Diese Sache wäre auch ein Wunder an sich. Warum? Weil es geht hier nicht um einen Traum, sondern es geht um wahre Ereignisse, dass der Prophet und das wirklich mit seiner Seele gesehen hat. Auch wenn die richtige Ansicht ist, dass es mit seinem Körper und seiner Seele gesehen hat. Dieses Ereignis war deswegen ein Wunder, weil der Prophet, nachdem er zurückkehrte, diese Informationen alle hatte. Er hat sogar, wie es in der Erläuterung heißt, er hat sogar den Mekkanern berichtet von den Karawanen, die für sie unterwegs waren zu diesem Zeitraum zwischen Makka und Jerusalem. Und als sie ihn auf die Probe stellen wollten, haben sie ihn gefragt, du behauptest, du warst in Jerusalem? Dann sag mal, die Moschee in Jerusalem, wie viele Fenster hat sie? Und das ist eine Frage, da geht es nicht darum, ihn zu testen, ob er wirklich die Wahrheit spricht, sondern die wollten ihn bloßstellen. Denn wenn ich dich jetzt fragen würde, wie viele Fenster hat die Moschee hier, in der du dich jetzt gerade befindest, könntest du die Frage nicht beantworten. Weil keiner interessiert sich für die Anzahl der Fenster in einer Moschee. Hätte er lieber gefragt, wie sieht die Moschee von, wie groß ist die Moschee, beschreib mal irgendetwas und hätte er von sich reden können. Ja? Aber die Anzahl der Fenster, wie relevant ist denn das? In dem Moment hat Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten sallallahu alaihi wasallam die Moschee vor seinen Augen projiziert und hat den Mekkanern die Moschee bis aufs kleinste Detail beschrieben, sodass sie zugeben mussten, dass er entweder wirklich dort war oder ein Zauberer ist. Ich wisse, das Zauberer ist immer der letzte Ausweg, wenn man nicht mehr weiß, wie man etwas beschreiben kann. Der Prophet a.s., wie gesagt, er ist also mit Körper und Seele aufgestiegen und da gibt es ein Hadith dazu, wie ist es passiert? Es gibt ein Tier, heißt Al-Buraq. Al-Buraq kommt vom Wort Barq, was Blitz heißt, und wahrscheinlich kommt es daher, weil er in einer blitzschnellen Geschwindigkeit verreist. Weil diese Entfernung, von der wir jetzt reden, das ist ja keine Entfernung, die man in Kilometerzahl mehr angeben kann. Sogar die Astronomen geben es in Lichtjahre an. Und sogar das reicht nicht mehr aus. Diese Nachtreise war auf diesem Buraq und mit der Begleitung von Jibril alaihi salatu wassalam. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Jerusalem ankam, band er dieses Tier fest, wie man auch ein Kamel festbindet, und dort betete der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Gebet, dessengleichen er niemals in seinem Leben gebetet hat. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat für ihn die Propheten allesamt, ihr wisst, es gibt 124.000 Propheten. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der 124.000. Und in dieser Moschee hat Allah subhanahu wa ta'ala alle 124.000 Propheten gesammelt und hat den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorbeten lassen. Und das ist ein Inbegriff für, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht nur der Imam dieser Umma ist und der Imam aller Propheten ist, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Dann ist er zum untersten Himmel aufgestiegen und die Tore des Himmels wurden geöffnet, nachdem Jibril darum gebeten hat. Und in diesem untersten Himmel sah er Adam, den Vater der Menschheit. Er begrüßte ihn und Adam erwiderte den Salam und er bestätigte auch sein Prophetentum. Dann ist er zum zweiten Himmel aufgestiegen. Als man öffnete, sah er Yahya, den Sohn von Zakaria, und Isa, den Sohn von Maryam, alayhim as-salatu was-salam. Er begrüßte sie beide und sie erwiderten den Salam und sie hießen ihn herzlich willkommen und sie beide bestätigten sein Prophetentum. Dann stieg man mit ihm zum dritten Himmel hinauf, in dem er Yusuf alayhi salatu was-salam sah, den Sohn von Jakob. Und der begrüßte ihn und er erwiderte eben den Gruß. Er hieß ihn herzlich willkommen, bestätigte sein Prophetentum. Dann stieg er mit ihm zum vierten Himmel hinauf und dort sah er den Propheten Idris alaihissalatu wassalam. Er begrüßte ihn, er hieß ihn willkommen, bestätigte sein Prophetentum. Dann stieg er mit ihm zum fünften Himmel hinauf und zum fünften Himmel sah er Harun alaihissalatu wassalam. Er begrüßte ihn, hieß ihn willkommen, bestätigte sein Prophetentum. Komm an, diese Bestätigung des Prophetentums, was will damit gesagt werden? Das ist, dass man nur entweder an alle Propheten glaubt oder alle Propheten leugnet. Man kann nicht an einen Propheten glauben, die anderen leugnen. Das geht nicht. Denn wenn die Propheten sich gegenseitig angekündigt haben, gegenseitig glauben, dann wie kannst du einen Teil der Aussage eines Propheten nehmen und einen anderen Teil verleugnen? Also wie willst du an Jesus glauben als Christ? Wie willst du an Jesus wirklich glauben, wenn du ihm nicht glaubst, dass er gesagt hat, nach mir wird Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommen? Das geht nicht. Entweder glaubst du, dass er ein wahrer Prophet ist oder eben nicht. Dann stieg man mit ihm zum sechsten Himmel hinauf. Dort traf er auf Moses, er begrüßte ihn, hieß ihn willkommen, bestätigte sein Prophetentum und als er an Moses vorbeilief, sah er Moses weinen. Und er fragte ihn, was ließ dich weinen? Er sagte, ich weine, weil ein Mann nach mir kommt, durch den von seiner Umma mehr Leute ins Paradies eintreten werden als durch meine Umma. Dann stieg er mit mir auf, dann stieg er mit ihm auf bis zum siebten Himmel und dort traf er Ibrahim alaihi salatu wassalam. Er begrüßte ihn, hieß ihn herzlich willkommen, bestätigte sein Prophetentum und dann hat man den Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Sisyphusbaum des Endzieles hochgehoben. Das ist auf Arabisch Sidratul Muntaha. Das ist das Endziel für jedes Geschöpf in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, das ist das Endziel seiner Reise gewesen, sallallahu alaihi wasallam. Und diese ganze Reise, die Frage lautet, wohin ist er gereist, sallallahu alaihi wasallam? Welchen Wert der Reise hat diese Reise, wenn du sagst, Allah azza wa jall ist überall? Welchen Wert der Reise hat diese Reise, wenn du sagst, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war, nachdem er sieben Himmel durchquert hat, genauso nahe bei Allah wie vorher? Deswegen jemand, der so etwas sagt, der ist nicht, er versteht diese Hadithe nicht, wie sie eigentlich dastehen. Und dann hat man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Al-Bayt al-Ma'mur vorgeführt. Al-Bayt al-Ma'mur ist das vielbesuchte Haus. Allah Azza wa Jal schwört dabei im Koran Karim. Was ist das vielbesuchte Haus? Ihr kennt die Kaaba in Mekka. Und genau über dieser Kaaba befindet sich im siebten Himmel eine andere Kaaba. Und das ist die Kaaba der Engel, die sie und das ist die Kaaba, die an jedem Tag von 70.000 Engeln umschreitet wird und kein einziger von ihnen kehrt jemals wieder zurück. Und dann hebte man den Propheten oder brachte man den Propheten Al-Jabbar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa taqaddasat amahu, das heilige sein seine Namen, brachte man ihm näher und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran Karim fakana qaba qawsaini aw adna, das heißt, und dann war er seinem Herrn so nahe wie zwei Bögen, nein, sogar noch näher. Und deswegen fragte man den Propheten sallallahu alaihi wasallam, hast du deinen Herrn gesehen? Hast du Allah gesehen? Und der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, nurun anna arah, Licht, wie hätte ich ihn sehen können? Und habt ihr erfahren, dass das Licht ist das Licht seines Schleiers, subhanahu wa ta'ala. Und Allah hat ihm die 50 Gebete auferlegt, und dann geschah das, was ich euch vorhin an Erleichterung erwähnt hatte. Als letztes und letzter Satz, inshallah ta'ala, weil wir ihn angekündigt haben, dass wir auch dann zu Ende machen. Und zwar sagte der Autor im letzten 82. Satz, das Becken als Errettung seiner Gemeinde, durch welches er ihn geehrt hat, ist wahr. Das Becken. Was ist mit dem Becken gemeint? Mit dem Becken ist gemeint ein Trinkbecken. Jeder Prophet am Yawm al-Qiyamah hat ein Trinkbecken, von der er seine Umma trinken lassen wird. Und denn am Tag der Auferstehung wird die Sonne den Menschen so nahe sein, dass die Menschen in ihrem eigenen Schweiß gebadet stehen werden, gemäß ihrer Taten. Und deswegen bekommen sie zu trinken von dem jeweiligen Becken ihres Propheten, dem sie gefolgt sind. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ein besonderes Trinkbecken bekommen, Al-Hawd auf Arabisch. Dieses Wasser fließt aus, oder dieses Wasser, das dort befindet, fließt aus dem Fluss Al-Kawthar vom Paradies. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, nachdem er einmal eine Offenbarung bekommen hat, sagte er, als er wieder zu sich kam nach der Offenbarung, lächelte er sallallahu alaihi wasallam und man fragte ihn, warum lachst du? Er sagte, auf mich ist soeben eine Sura herabgesandt worden. Und dann las er Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Und dann sagte er, wisst ihr, was al-kawthar ist? Sie sagten, Allah und sein Gesandter weiß es am besten. Er sagte, es ist ein Fluss, den Allah mir im Paradies gegeben hat. In ihm und auf ihm ist viel Gutes. Meine Umma wird an ihm vorbeikommen am Tag der Auferstehung zum Trinken. Die Anzahl seiner Becher ist so groß wie die Anzahl der Planeten. Aber manche Diener werden mir dann entrissen. Und ich werde sagen, oh mein Herr, sie gehören doch zu meiner Umma. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, du weißt aber nicht, was sie nach dir Neues gemacht haben. Und das ist eine der gefährlichsten Warnungen für jeden Menschen, der irgendwelche Neuerungen der Religion macht, irgendwelche Bid'a in der Religion folgt, wie wir gesagt haben, das Feiern des Geburtstages oder Verändern des Gebetes oder was auch immer er in der Religion Neues einführt. Ihm ist dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam angedroht, dass er, Gott bewahre, in die Hölle geworfen wird. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam über dieses Trinkbecken: Ich werde euch zu diesem Trinkbecken vorauseilen. Wer an mir vorbeikommen wird, wird davon trinken. Und wer davon trinken wird, wird niemals durstig sein. Und es werden wahrlich an mir Leute vorbeikommen, die ich kenne, und sie kennen mich, und dann werden sie mir entrissen. Es gibt keinen vernünftigen Beweis, weder Textbeweis noch logischen Beweis, diese Angelegenheit zu leugnen. Und deswegen glauben wir fest an das, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam in Mutawatir Hadithen, also in so vielen zahlreichen Hadithen erwähnt hat, dass man das gar nicht mehr leugnen kann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu denjenigen Menschen machen, die von seiner Hand sallallahu alaihi wasallam an diesem Tag trinken dürfen, sodass sie niemals mehr durstig sein werden. Möge Allah uns davor beschützen, dass wir von ihm entrissen werden, sallallahu alaihi wasallam. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, immer seiner Sunna sallallahu alaihi wasallam zu folgen und unsere Mängel verdecken und unsere Blöße verdecken, unsere Sünden vergeben und uns den Erfolg verleihen, uns Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll vor unserem Tod zuzuwenden. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.